Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das, liebe Geschwister, ist das erste Gebot des Herrn. Nach Generationen der Unterdrückung wurde das Volk Israel von Mose aus Ägypten geführt. Sie hatten auf ihrem Weg ins gelobte Land bereits einiges erlebt und waren am Berg Sinai angekommen. Hier sollte Mose von Gott selbst die Gesetze für sein Volk empfangen. Und es waren viele Gesetze. Im Alten Testament umfasst das ganze 12 Kapitel. Das dauerte natürlich und das Volk wurde ungeduldig. Und in seiner Langeweile begannen sie Aaron zu bedrohen und zu fordern: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron lässt sich darauf ein, sammelt Gold von den Israeliten und macht ein goldenes Kalb, von dem die Leute dann sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und Aaron baut auch noch einen Altar dazu und ordnet ein Fest an. Und die Bibel beschreibt in spärlichen Worten, dass es da wohl ziemlich wüst zuging. Gott hat das natürlich sofort gemerkt und wollte in seinem Zorn das Volk gleich vernichten. Doch Mose gelang es, Gott noch einmal zu beschwichtigen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Israeliten sich so viel dabei gedacht hatten, als sie von Aaron ein Götterbild verlangten. Immerhin lebten sie lange in einem Land, in dem es von Göttern nur so wimmelte. Neben den Hauptgöttern Isis, Osiris, Ra und Horus gab es auch noch so skurrile wie Yam, eine tyrannische, monströse Gottheit des Meeres und anderer Gewässer, oder Tawaret, die Schutzgöttin schwangerer Frauen. Wikipedia zählt allein 29 Götter unter dem Buchstaben A auf. Aber auch alle anderen Götter wiesen ein Pantheon, alle anderen Völker wiesen ein Pantheon von Göttern auf. Es war eher normal für jede Lebenslage den passenden Gott zu haben. Da war der Glaube an einen einzigen Gott schon ziemlich schräg. Und so lautete dann das erste Gebot, das Mose vom Berg Sinai mitbrachte: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber das trifft uns doch nicht. Wir haben doch keine anderen Götter neben Gott. Das haben wir doch nicht. Oder doch? Dazu später. Wie reagiert nun Gott auf diese Götter? Auf dem weiteren Weg nach Ägypten, von Ägypten nach Israel, spricht der Herr zu Mose: Du darfst dich vor keinem Gott niederwerfen, vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott duldet nicht nur keine anderen Götter neben sich, er duldet auch nicht, dass die Menschen diese Götter anbeten. Denn immer dann, wenn die Israeliten einen anderen Gott angebetet haben, kam es zum Abfall des Volkes vom einzigen Gott. Und auch Jesus musste seinen Zuhörern sagen: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Obwohl Gott von sich als dem einzigen Gott spricht, bestreitet die Bibel doch nie die Existenz anderer Götter im Sinne von überirdischen Wesen. Und es ist unbestritten, dass diese Wesen Einfluss auf unser Leben nehmen, sei es im Bewussten oder Unbewussten, auch wenn wir sie heute nicht mehr als Götter oder Dämonen bezeichnen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Doch bleiben wir der Einfachheit halber bei dieser Terminologie. Es fällt uns meist relativ leicht, die Dämonen in unserem Leben ausfindig zu machen. Fast immer fühlen wir uns unwohl, es schlägt uns das Gewissen, wenn wir das tun, was sie uns einflüstern. Paulus nennt sie im Brief an die Kolosser beim Namen: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. aber Götter? Bei Göttern denken wir doch mehr oder weniger an kunstvolle Statuen oder Bildern bei Naturvölkern oder längst vergangenen Kulturen. Der Mensch hat doch früher alles, was er sich nicht erklären konnte, zu einem Gott erhoben. Thor oder Donar als Gott von Donner und Blitz, Fulla als Fruchtbarkeitsgöttin und Tyr oder Ziu als Gott der Rechtsordnung, um mal ein paar aus der germanischen Mythologie zu nennen, zur Abwechslung. Aber Wissenschaft und Aufklärung haben die alten Götter aus dem mystischen Nebel, der sie umgab, herausgehoben und entzaubert. Und damit sind die alten Götter doch verschwunden. Glauben wir. Aber so ist es nicht. Sie sind noch da. Als Paulus nach Athen kam, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach zu den Männern von Athen: Ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Und so steht noch heute hoch über Athen die Akropolis und dort der Tempel der Göttin Athene, der griechischen Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes, des Handwerks und der Handarbeit, sowie Schutzgöttin und Namensgeberin der Stadt Athen. Wie auch in Ägypten gab es in Griechenland eine Fülle von Göttern und Göttinnen. Ich habe jetzt aber andere Bezirke. Zum Beispiel Aphrodite, die Göttin der Liebe, der Schönheit und Begierde, Ares, der Kriegsgott, Artemis natürlich, die Göttin der Jagd und Hüterin der Frauen und Kinder, Hephaistos, der Gott der Vulkane, der Schmiedekunst und der Architektur, um nur noch ein paar dazu aufzuzählen. Und so ein großer Unterschied besteht zwischen der antiken Welt und dem heute auch nicht. Jede Welt hat ihre Götter, ihre Rituale, ihre Priester und ihre Tempel. Heute sind es Bürohochhäuser, Fitnesscenter, Studios und Stadien, Prominente, Influencer und Stars. Dort werden die Gottesdienste abgehalten und Opfer gebracht, die nötig sind, um den Anspruch auf ein gutes Leben zu erwerben oder Unglück fernzuhalten. Zwar wird sich heute wohl keine Frau mehr vor Aphrodite niederwerfen, trotzdem sind viele Frauen so versessen auf Schönheit, dass sie dafür ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, das soll heißen Opfern. Und keiner würde mehr auf die Idee kommen, der grausamen Artemis Menschenopfer zu bringen. Aber wenn ein Mensch vom Streben nach Erfolg so eingenommen wird, dass er seine Familie, Verwandte und Freunde dafür aufs Spiel setzt, ist das dann nicht auch eine Art von Menschenopfer? Einer der Hauptgötter der Moderne hat sich in den letzten Jahren selbst entlarvt. Mammon, der in der Antike eigentlich kein Gott war, sondern nur der Begriff für unredlich erworbenen Gewinn oder unmoralisch eingesetzten Reichtum, wenn er etwa zum lebensbestimmenden Leitsatz wurde. In einer Zeit, in der Habsucht zur Tugend erhoben worden war und diejenigen, die ihren Reichtum auch auf Kosten ihrer Mitmenschen vermehrten, die Helden des Alltags waren, in einer Zeit, in der ein Buch erschienen ist, das hieß »Der Ehrliche ist der Dumme«, dann musste das Geld doch zum Gott erhoben werden. Der Westen war und ist dem überheblichen Irrglauben verfallen, dass der Zusammenbruch des Kommunismus der Sieg des Kapitalismus war. Doch meiner Ansicht nach ist nur das eine Standbild mit tönernen Füßen vor dem anderen zusammengefallen. Und doch wie alle Götter hat auch der Mammon seinen Tribut gefordert. Teuer, sehr teuer. In der letzten großen Wirtschaftskrise 2008 bis 2009 erhängte sich der Finanzchef der amerikanischen Hypothekenbank Freddie Mac, die die Hälfte des Hypothekenmarktes der USA kontrollierte, in seinem Wohnhaus. Im selben Jahr erschoss sich der Vorstandsvorsitzende der Immobilienauktionsgesellschaft Sheldon Good & Co. in seinem Jaguar. Der Gründer des französischen Investmentfonds Access International Advisor stützte sich in seinem Pariser Büro die Pulsadern auf, als er im Zusammenhang mit der Madoff-Betrugsaffäre 1,4 Milliarden Dollar abschreiben musste. Ein Londoner Bankier erhängte sich im Kleiderschrank seines Hotelzimmers. Ein Vorstandsmitglied einer New Yorker Investmentbank sprang aus dem Büro im 29. Stock. Und der Milliardär Adolf Merkle aus Blaubeuren sprang am 5. Januar 2009 vor einen Zug, nachdem sein Unternehmen durch Feldspekulationen in finanzielle Bedrängnis geraten war. So viel zu André Goeder. Schon 1835 beschrieb der Franzose Alexis de Tocqueville, der im Auftrag der französischen Regierung die USA bereiste, eine eigentümliche Schwermut, welche auf den Bewohnern der Vereinigten Staaten lastete, obwohl diese doch im Überfluss lebten. Schon damals glaubten die Amerikaner, dass der Erwerb von Wohlstand ihre Sehnsucht nach Glück befriedigen könnte. Doch dieser Glaube, so schreibt Tocqueville, sei trügerisch, weil die vergänglichen Freuden dieser Welt das menschliche Herz niemals befriedigen können. Diese eigentümliche Schwermut hat viele Gesichter. Sie führt aber, da sie etwas Unerreichbares sucht, immer in die Verzweiflung. Wenn man sein Heil aber in den vergänglichen Freuden des Lebens sucht, wie es Tocqueville nennt, dann ist es Götzendienst. Und ich könnte noch uferlos weitermachen mit Beispielen, wie Haltungen und Weltanschauungen den Weg in die Herzen von Menschen finden, die sie dann geradezu religiös anmutend anbeten. Ich habe vorhin gesagt, die Dämonen in unserem Leben sind leichter zu erkennen, weil sie uns Angst machen. Durch das Grauen, das sie bewirken, entlarven sie sich schneller. Doch woher kommt dieses Bestreben, sich Götter zu schaffen? Paulus erklärt das im Brief an die Römer. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild eines vergänglichen Menschen und von Vögeln und von Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Die Fabrik, die die Götter herstellt, ist das Herz des Menschen. Wir sprechen hier davon, dass Dinge, die eigentlich gut sind, wie beruflicher Erfolg, Familie, Wohlstand, aber auch Ideologien und Weltanschauungen und nicht zuletzt die Religion, einen Platz in unserem Leben einnehmen, der ihnen nicht zusteht. Wir erwarten von den Dingen, von den Geschöpfen, von Schöpfungen und Denkweisen, dass sie uns Sinn, Sicherheit und Erfüllung geben. Die an sich gute Forderung nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung führt oft dazu, dass der Mensch sich als Mittelpunkt des Universums betrachtet und nahezu selbstverständlich erwartet, dass alle anderen ihm dies ermöglichen. Und damit macht sich der Mensch selbst zu Gott. Dabei kann er nicht einmal ein einziges Haar schwarz oder weiß machen. Sein Friseur schon, ja. Wer ein Beispiel sehen will, wie ein Ding das Leben beeinflusst, sollte das Buch Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien lesen. Das zentrale Motiv ist der eine Ring des dunklen Herrschers Sauron. Ein Ring, sie alle zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Das ist das Wesen der Götter. Die besten Absichten so zu beeinflussen, dass sie zu ihren Werkzeugen werden. Das Fatale daran ist, dass alles zu einem Götzen werden kann. Dazu kommt, dass der Mensch ein natürliches Bestreben nach Gott hat. Paulus schreibt, was Menschen über Gott wissen können, das ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen bekannt gemacht. Sie haben also keine Entschuldigung. Warum streben die Menschen dann nicht zu dem einen Gott, zu dem ich bin, der ich bin? Das größte Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Was ist demnach die größte Sünde? Den Herrn, deinen Gott, nicht an die erste Stelle in deinem Leben zu stellen. Und das ist verdammt schwierig. Wir, die wir schon lange Christen sind, merken es vielleicht nicht mehr so deutlich. Aber für jemanden, der sich zu Jesus bekehren will, wird es fast zu einer unüberwindlichen Hürde. Wenn ein Moslem sich zu Jesus bekehrt, dann verliert er oft alles. Seine gesellschaftliche Stellung, seine Familie, seine Freunde. Er wird mit dem Tod bedroht, er verliert sein Leben im übertragenen wie im buchstäblichen Sinn. Ein Mensch, der zum Beispiel sein Leben seinem Beruf gewidmet hat, sieht plötzlich seinen Lebenssinn in Frage gestellt, wenn er diesen Beruf aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ausübt. Wenn jemand sein ganzes Leben auf seine Familie ausgerichtet hat und die Ehe zerbricht und die Familie wird auseinandergerissen, dann verliert er den Boden unter seinen Füßen. Und ein junger Mensch, der sein Leben plant, der eine Berufswahl treffen muss, der entscheiden muss, welche Wohnung oder welches Auto er kaufen will oder mit wem er gehen soll, ist dann plötzlich jemand da, der da mitreden will. Meiner Beobachtung nach ist das größte Problem für einen Menschen, sich Gott zuzuwenden, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Liebe Geschwister, durch diese Phase musste jeder von uns. Wenn wir am Boden zerstört sind, wenn wirklich nichts mehr da ist, das uns trägt, dann fällt es leichter, Gott an die erste Stelle zu stellen. Er räumt in unserem Leben auf. Er duldet keine Konkurrenten bei seinen Nachfolgern. Gott ist der Gott, der unseren Göttern die tönernen Füße zerschlägt, der sie vom Sockel stößt, auf dem sie angenagelt sind, damit sie nicht wackeln, wie der Prophet Jesaja sagt. Und was ist dann, wenn unsere Götter zertrümmert am Boden liegen? Dann sind wir frei. Ein Finanzmakler, um nochmal auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, der 2005 zum Glauben an Jesus gekommen war, sagte anlässlich der Finanzkrise 2008-2009, wenn die Wirtschaftskrise 3 Jahre früher eingesetzt hätte, weiß ich nicht, wie ich damit hätte weiterleben sollen. Aber jetzt kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich glücklicher bin als jemals zuvor in meinem Leben. Kommen wir nun zum Schluss. Wie ihr wisst, bin ich kein Freund von Patentlösungen, also von einfachen Lösungen für komplexe Glaubensthemen. Doch hier gibt es beinahe eine Patentlösung. Wir haben gehört, dass unser Herz die Götzenfabrik ist. Das bedeutet, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, die falschen Götter aus unserem Leben zu verweisen. Geben wir Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Herz. Ich möchte aus Psalm 51 beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.